Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, Jesus Christus und die in ihm liegende Offenbarung überragen alles. Dieser Sohn und seine Offenbarung sind ganz und gar unvergleichlich. Nichts kann sich mit Jesus Christus und seiner Rettungsbotschaft messen. Selbst die alttestamentliche Offenbarung, so herrlich sie war, selbst die kommt da nicht mit. Ja, das Evangelium übertrifft alles. Das ist in aller Kürze die Botschaft, die der Autor des Hebräerbriefes bis hierher entfaltet hatte. Die Botschaft, die er den Hebräern und auch uns ans Herz gelegt hatte. Und interessant war hier, wie er vorging. Er wies die absolute Überlegenheit des Evangeliums durch einen Vergleich nach, durch einen Vergleich, der uns heute ja merkwürdig vorkommen mag. Durch einen Vergleich des Sohnes Gottes mit den Engeln. In Abschnitt 1, Verse 5 bis 14, ja, da stellte er den Sohn Gottes den Engeln gegenüber. Und da brachte er 7 Stellen aus dem Alten Testament und verwob sie zu einer vergleichenden Betrachtung. Und diese Betrachtung machte deutlich, der Sohn ist den Engeln weit überlegen. Er übertrifft sie in seiner Herrlichkeit, in seiner Würde, in seiner Kraft. Ja, er war nicht nur ein Diener. So sagt es Kapitel 1, Vers 14. Ja, er war Yahweh selbst. Er war eine Person der Dreieinigkeit. Also der Verfasser verglich den Sohn mit den Engeln. Und das tat er hier nicht ohne Grund. Wir hatten das gesehen. Er tat es, weil die Engel als die vornehmsten Offenbarungswerkzeuge des alten Bundes galten. Ja, Engel standen in gewisser Art und Weise für die Herrlichkeit dieser Offenbarung. Ja, es war ein Bund, dieser alte Bund, der durch Engel vermittelt war. Ja, durch diese herrlichen, diese himmlischen Wesen. Und indem der Autor hier nun nachweist, dass die Engel dem Sohn unterlegen sind, damit macht er dann klar, dass die mit den Engeln verbundene Offenbarung dem Sohn und der mit ihm verbundenen Offenbarung unterlegen sind. Ja, wie sie dem Sohn unterlegen sind, so ist ihre Offenbarung der Offenbarung des Sohnes unterlegen. Ja, das war hier der Grund dafür, dass er diesen ausführlichen Vergleich mit den Engeln, zwischen Sohn und Engeln anstellt. Ziel war eben hier der Nachweis, die Offenbarung Gottes in Christus überragt die Offenbarung des alten Bundes. Für die Adressaten, von denen zumindest einige ja mit dem Gedanken spielten, zum Judentum zurückzukehren, hieß das, eine Rückkehr hätte keinen Sinn. Da wäre ein deutlicher Rückschritt oder mehr noch, eine Rückkehr wäre nicht weniger als der Untergang. Sehr deutlich wurde das vor 2 Wochen in der Predigt über Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Da unterbrach der Autor seine lehrmäßige Darstellung für diese Verse und er zog eine ernste Konsequenz. Ja, er ermahnte die Hebräer eindringlich und er sagte zu ihnen, haltet euch eng an das Evangelium, richtet euch nach dieser Botschaft. Seid dieser Botschaft gegenüber nicht gleichgültig. Glaubt an sie, gehorcht ihr, koste es, was es wolle. Denn wenn ihr euch dieser Botschaft verschließt, wenn ihr sie wenn ihr den Rücken kehrt, dann geht ihr zugrunde. Dann werdet ihr schreckliche Strafe leiden. Deshalb bleibt bei dieser Botschaft. Bleibt im Glauben, haltet unvermindert am Evangelium fest. In unserem Text nun hier kehrt der Autor zu seiner lehrmäßigen Darstellung zurück. Ja, er fährt darin fort, die Erhabenheit des Sohnes gegenüber den Engeln argumentativ zu begründen. Und er schließt dabei nahtlos an den Schluss des Abschnitts Kapitel 1, Verse 5 bis 14 an. Insbesondere an die Verse 13 und 14, also ganz da am Ende. Dort hieß es nämlich, niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Ja, das war hier Vers 13. In diesem Vers wird ausgesagt, dass der Vater dem Sohn alle Feinde unterworfen hat. Dass er sie diesem Sohn unterworfen hat und nicht den Engeln. Ja, er, dieser Sohn ist es, der triumphal über alles herrscht. Er, der ganzer Gott und ganzer Mensch war. Er herrscht im Himmel und auf Erden. Ihm hat Gott diese Herrschaft übertragen. Und diese Herrschaft des Sohnes ist heute auch Thema. Der Autor geht in diesen Versen hier auf folgende Einwände ein. Ja, wie passt diese Aussage, Kapitel 1, Vers 13, Christus und nicht die Engel herrschen, mit seiner menschlichen Niedrigkeit zusammen? Ja, mit seiner Eigenschaft als schwacher Mensch. Wie passt das zusammen mit seinem Leiden und seinem Sterben? Ja, mit diesem schmachvollen Tod am Kreuz. Wie passt diese Aussage, dass Gott ihm alles unterworfen hat, mit diesem Lebenslauf überein? Und genauso wichtig, wie passt diese Aussage mit dem Leiden von Christen zusammen? Ja, die Christen erfahren Leid jeden Tag. Wenn dem, an dem sie glauben, doch alles unterworfen ist, wieso dann? Wieso setzen ihnen diese gottfeindlichen Mächte, von denen es heißt, sie sind Christus untertan, sind ihm unterworfen, warum setzen diese Mächte den Christen noch zu? Auf diese Einwände geht der Autor heute ein. Und er tut dies, indem er die besondere Herrschaft Jesu Christi näher beschreibt und indem er darlegt, welche Kennzeichen diese Herrschaft ausmacht. Die besondere Herrschaft von Jesus Christus, so lautet heute Morgen unser Thema. Ich lese uns zunächst den Text. Dort heißt es, die kommende Welt, von der ich rede, hat Gott nicht der Herrschaft von Engeln unterstellt. Vielmehr heißt es an einer Stelle in den Heiligen Schriften, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was der Sohn eines Menschen, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, ihn tiefer gestellt als die Engel. Dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Obwohl es heißt, dass Gott ihm alles unterworfen hat und nichts davon ausgenommen ist, sehen wir jetzt noch nicht, dass er über alles herrscht. Aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Die besondere Herrschaft von Jesus Christus ist, Punkt 1 heute Morgen, die in der Heiligen Schrift verheißene endzeitliche Herrschaft des erneuerten Menschen. Der Autor spricht hier in diesen Versen von der kommenden Welt. Bereits in Kapitel 1, Vers 6 hatte er diese kommende Welt erwähnt. Da sprach er von der Anbetung, die dem Sohn zuteil wurde, ja, als er nach seinem Opferdienst in diese künftige Welt einging. Ja, da wurden die Engel aufgefordert, diesen Sohn anzubeten. Später im Brief in Kapitel 12, Vers 28 spricht er noch einmal von dieser Welt und da nennt er sie eine Welt, die durch nichts erschüttert werden kann. Gemeint ist hier die endzeitliche Herrschaft des Messias, die in ihm aufgerichtete neue Schöpfung, die vor Gott im Gegensatz zu dieser Schöpfung hier Bestand haben wird. Diese Schöpfung, die in so vielen herrlichen Bildern im Alten Testament beschrieben wird. Dieses Friedensreich, in dem Gott selbst in der Mitte seines Volkes wohnt. Ja, wo der Schaden, den der Sündenfall angerichtet hat, gänzlich aufgehoben sein wird. Die wiederhergestellte Schöpfung. Und diese kommende Welt, so sagt es der Autor hier, hat Gott nicht der Herrschaft von Engeln unterstellt. Hinter dieser Formulierung hier steht eine damals ganz geläufige Auffassung. Im Judentum der damaligen Zeit war man der Überzeugung, dass die Engel über diese Welt, in der wir jetzt hier leben, herrschen. Ja, dass Gott ihnen Herrschaft über die Nationen übertragen hatte. Gestützt wurde diese Auffassung von einigen Stellen des Alten Testaments. Zum Beispiel lesen wir in 5. Mose 32, Vers 8 in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments: Damals erschuf der höchste Gott die Völker und ließ sie auf der Erde wohnen. Für jedes Volk bestimmte er ein Land und teilte jedem seinen Engel zu. Teilte jedem Land seinen Engel zu. Also jedes Land bekam einen Engel zugeteilt, oder andersherum gesagt, Engel bekamen bei der Schöpfung ein gewisses Herrschaftsgebiet zugeteilt. In eine ähnliche Richtung weist Daniel 10. Dort lesen wir wiederholt von den Engelsfürsten verschiedener Völker, ja, die dann auch noch miteinander kämpften. Da ist vom Engelfürst des Perserreiches die Rede oder vom Engelfürst der Griechen. Und ganz ähnlich wie im Neuen Testament, ja, ist da von guten und bösen Engeln die Rede. Ja, Paulus spricht beispielsweise in Epheser 6, Vers 12 von unsichtbaren Mächten und Gewalten, von bösen Geistern, die diese finstere Welt beherrschen. Also alle diese Stellen sprechen von einer geistlichen Wirklichkeit. Sie machen deutlich, die Menschheitsgeschichte beschränkt sich ganz offenbar nicht nur auf das Sichtbare. Neben dem irdischen Sichtbaren laufen da Auseinandersetzungen zwischen überirdischen Mächten ab, zwischen Engeln. Engeln kam ganz offensichtlich in der Verwaltung der ersten Schöpfung eine wichtige Aufgabe zu. Ja, nach dieser jüdischen Auffassung zu urteilen, gar eine herrschaftliche Aufgabe. Aber in der kommenden Welt, so sagt es unser Autor hier, wird dieses anders sein. Die Herrschaft über die kommende Welt hat Gott ihnen nicht übertragen. Dort herrscht jemand anders. Dies betont der Autor hier zu Beginn von Vers 5. Und wer dort herrschen wird, das macht er durch ein Zitat deutlich, durch ein Zitat aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aus der sogenannten Septuaginta. Psalm 8, da zitiert er die Verse 5 bis 7. Und da ist vom Menschen die Rede. Damit wird klar, wer herrscht in der kommenden Welt? Der Mensch herrscht in der kommenden Welt. Der Mensch wird dort herrschen. Ihm hat Gott die Herrschaft übertragen. Nicht Engeln, sondern den Menschen. Aber nicht den Menschen an und für sich. Ja, nicht den Menschen im Allgemeinen, sondern einem bestimmten Menschen. Und an dieser Stelle müssen wir etwas genauer auf den Inhalt von Psalm 8 eingehen. Es ist gut, dass wir ihn vor dem Gottesdienst schon gehört haben. Psalm 8 ist ein Loblied an den Schöpfer. Ein Lied, in dem der Psalmist Gott für seine Schöpfung preist. Und vom Aufbau ist der Psalm folgendermaßen aufgebaut. Wir haben ihn ja gehört. Erstmal dankt der Psalmist Gott für seine Schöpfungswerke. Ja, und dann ist es so, dass er offensichtlich durch die Schöpfung geht und dass er die Sonne sieht, den Mond sieht, die Sterne sieht, darüber nachdenkt, über ihre gewaltige Größe. Und indem er das so tut, wird er inne, welche Würde, welch ja, großes Vorrecht Gott doch ja, dem Menschen gegeben hat, indem er ihn eben mit diesem Schöpfungsauftrag, von dem Klaus auch gesprochen hat, indem er ihm diesen Schöpfungsauftrag gegeben hat. Ja, er erkennt etwas von der Größe des an den Menschen ergangenen Schöpfungsauftrages. Die hohe Würde, die Gott dem Menschen verliehen hat. Der Mensch ist gemessen an diesen Himmelskörpern winzig, aber dennoch hat Gott ihm, dem Menschen, Macht und Würde verliehen. Ihn zum Herrscher über diese Schöpfung bestellt, ihm alles unterworfen. Ja, im Psalm, wir hörten, das ist da von Schafen, Ziegen, Rindern, Wildtieren. Ich will das nicht alles nochmal aufzählen. Die Rede, alles ist dem Menschen ja unterworfen. Und da spiegelt sich der Schöpfungsauftrag Gottes aus 1. Mose 1 ja wieder. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Also Gott hat den Menschen mit ungeheurer Macht und Würde ausgestattet. Gott hatte den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen und ihm diese Herrschaft über die Schöpfung anvertraut. Ja, und wie der Psalmist so darüber nachdenkt, ja, da ruft er staunend aus: Es fehlt nicht viel und der Mensch wäre wie du, Gott. Ja, ihm wird klar, Gott hat mir so viel Würde gegeben, dass ich fast, ja, es fehlt nicht viel, ich bin nur wenig niedriger, der Mensch ist nur wenig niedriger als Gott. Er hat auch ähnliche Gaben, wie, ja, die wir von Gott kennen, ja, das Schöpferische und so weiter und so fort. Das Zitat hier im Hebräerbrief weicht leicht vom hebräischen Original ab. Der Autor zitiert hier, ich sagte schon, die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Neuen Testaments. Ja, das macht er durchgängig. Und die Abweichungen, die betreffen hier zwei Punkte. Einmal spricht ja diese Übersetzung von Engeln statt von Gott. Es heißt dort also, du hast ihn, den Menschen, tiefer gestellt als die Engel. Ursache für diesen Unterschied ist die Mehrdeutigkeit des hebräischen Textes. Ja, der im Hebräischen stehende Begriff kann einmal Gott oder auch himmlische Wesen bedeuten. Und die Übersetzer des Alten Testaments ins Griechische, die hatten sich seinerzeit ja dazu entschieden, hier mit himmlische Wesen zu übersetzen. Und folgerichtig heißt es eben Engel. Sie haben es mit Engel übersetzt. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied betrifft die Aussage, dass der Mensch nur wenig unter den Engeln steht, ja wenig niedriger ist als sie. Der Begriff, der hier im Hebräischen für wenig steht, der ist auch mehrdeutig. Das soll uns nicht entmutigen, ist nicht alles mehrdeutig, aber hier in diesem Fall ist es so. Ja, dieser Begriff kann entweder ein geringes Maß oder eine kleine Zeitspanne meinen. Ja, entweder ein geringes Maß oder eine kleine Zeitspanne. Also kann demzufolge hier gemeint sein, entweder Möglichkeit A, du hast den Menschen ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit wäre, du hast den Menschen für eine kurze Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Und die Septuaginta wählt auch hier die zweite Möglichkeit. Ja, so wie es auch hier in der Übersetzung im Hebräerbrief heißt. Sie sagt, du hast ihn, den Menschensohn, gemeint ist hier der Mensch, du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, ihn tiefer gestellt als die Engel. Und anschließend wird dann die Erhöhung betont. Ja, da heißt es dann, dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre. Ja, also was deutlich werden muss, in dieser Vision, in dieser Übersetzung drückt Psalm 8, wenn man so will, einen Phasenverlauf aus. Ja, Psalm 8 spricht da von zwei unterschiedlichen, zeitlich nachgeordneten Phasen. Von einer Phase der Erniedrigung und von einer Phase der Erhöhung. Ja, eine Phase kurzzeitiger Tieferstellung des Menschen unter die Engel und einer anschließend langen Phase der Erhöhung des Menschen über die Engel. Ja, so ist Psalm 8 hier in der griechischen Übersetzung zu verstehen. Und der Autor vom Hebräerbrief zitiert hier nun genau diese Stelle aus Psalm 8. Er zitiert ja nicht den ganzen Psalm, sondern er konzentriert sich auf diese Passage, wo diese Unterschiede sind. Ja, diese Stelle, in der von zwei zeitlichen Phasen die Rede ist. Und er wendet diese Stelle auf Jesus Christus an. Ja, im Psalm, in Vers 9a sagt er, aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Also er wendet diese Passage auf Jesus Christus an. Und was der Autor mit all dem aussagen will, liegt auf der Hand. Er sagt, Psalm 8 spricht von Jesus Christus. Psalm 8 spricht von seiner Herrschaft. Sein ganz besonderer Lebenslauf passt genau in diese Beschreibung rein. Er ist es, der kurzzeitig unter die Engel erniedrigt war und der anschließend erhöht worden ist, der mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Ja, er wurde weit über die Engel erhoben. Bedenken wir, hier ist von einem Menschen die Rede. Von einem Menschen, dem die Herrschaft über die kommende Welt übergeben ist. Ja, in der kommenden Welt herrschen keine Engel, ich sage es nochmal, nein, dort herrscht der Mensch. Und der Bezug auf Jesus Christus macht hier deutlich, dort herrscht der erneuerte Mensch Jesus Christus. Dieser zweite Adam, der zweite Repräsentant der Menschheit. Denken wir an die Lesung, wir hörten da von dem ersten Adam und dem zweiten Adam. Von dem ersten Vertreter der Menschheit und von dem zweiten Vertreter der Menschheit. Und in der kommenden Welt wird dieser zweite Vertreter, dieser erneuerte Mensch, der in Christus schon besteht, die Herrschaft ausüben. Schon der erste Adam war nach dem Bild Gottes geschaffen. Schon seine Aufgabe war die Herrschaft über die Schöpfung. Doch er versagte, er fiel in Sünde und mit ihm fiel die gesamte Schöpfung. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen war zu weiten Teilen verloren. Er war nicht mehr in der Lage, Gott recht zu dienen. Herr Paulus fasst das mal zusammen in Römer 3, Vers 23, da sagt er, alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Dieser zweite Adam nun, der hat diese verlorene Gottesebenbildlichkeit wiederhergestellt. Der hat diese Gottesebenbildlichkeit zurückgebracht. Ja, man könnte sagen, er hat sie für uns Menschen zurückerobert. Ja, denken wir einmal an die 17. Frage des Heidelbergers. Dort wird gefragt, warum muss der Erlöser ein wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott sein? Da wird dann konkret gefragt, warum muss er wahrer Gott sein? Antwort, dass er Kraft seiner Gottheit die Last des ewigen Zornes Gottes an seiner Menschheit ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben möchte. Erwerben und wiedergeben. Das ist es, was dieser zweite Adam getan hat. Er, dieser ganze Mensch und zugleich ganze Gott. Er hat als unser Vertreter gehandelt, der uns das Verlorene zurückgebracht. Unsere Gerechtigkeit und unser ewiges Leben und damit verbunden eben das Recht, ja und auch die Fähigkeit, gemeinsam mit diesem zweiten Adam in der kommenden Welt zu herrschen. Dort herrschen nicht Engel, sondern Menschen, die Menschen, die im Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Dieser zweite Adam erfüllt die im Alten Testament verheißene endzeitliche Herrschaft des erneuerten Menschen. Von daher ist ganz deutlich, die Menschheit von Jesus Christus steht seiner Herrschaft nicht entgegen. Ja, im Gegenteil, die Heilige Schrift bezeugt ausdrücklich die Herrschaft des Menschen über die kommende Welt. Ja, denken wir an Psalm 8, das macht er hier ja deutlich. Und Jesus Christus ist dieser erneuerte Mensch, dieser Erstgeborene der neuen Schöpfung. Ja, er kam in Niedrigkeit. Ja, er kam als schwacher Mensch. Ja, er starb wahrlich diesen schmachvollen Tod. Aber all das steht nicht der Aussage von Kapitel 1, Vers 13 entgegen, dass ihm alles unterworfen ist. Dass Gott ihm die gesamte Schöpfung, einschließlich der himmlischen Wesen, unterstellt hat. Denn schon das Alte Testament bezeugt hier im Psalm 8 die Krönung des Menschen, die Krönung des erneuerten Menschen, seine Herrschaft. Für die Hebräer wird diese Erkenntnis sehr wichtig gewesen sein. Wir hatten ja letztes Mal gesehen, das waren angefochtene Leute, die zweifelten an der Herrschaft Jesu Christi. Sie waren im Unklaren, waren sich im Unklaren über Jesus. Darüber, ob er wirklich der verheißene Retter ist. Ja, ob sie nicht vielleicht einer Täuschung aufgesessen waren. Ob es nicht besser wäre, zum Judentum zurückzukehren. Vielleicht fragten sie sich, dieser Jesus war doch nur ein Mensch. Ja, im alten Bund, da handelten doch Engel. ja, diese herrlichen himmlischen Wesen, Lichtgestalten, ja, vor denen man unvermittelt auf die Füße fiel. Nicht auf die Füße, sondern auf die Knie fiel. Kann denn dieser schwache Mensch, der zudem noch gekreuzigt wurde, der verheißene Messias sein? Kann das der endzeitliche Herrscher sein? Und die Antwort ist klar und deutlich, ja, er kann es sein und mehr noch, er ist es. Die Hebräer konnten, ja sie sollten in diesem Gekreuzigten den Messias erkennen, den zweiten Adam. Und so Ruhe finden in ihrer Anfechtung, gestärkt werden, festgemacht werden gegenüber den Einflüsterungen ihrer jüdischen Zeitgenossen. Sie konnten fest werden und gewiss. Ja, und auch uns können, ja müssen diese Verse ermutigen. Ja, sie sollen uns überaus fröhlich machen. Ja, wir werden gemeinsam mit Jesus Christus in der kommenden Welt herrschen. Wir kommen in den Himmel, weil er, dieser Löwe aus Juda, die Sache wieder zurechtgebracht hat. Freuen wir uns darüber. Bedenken wir es und preisen wir diesen Herrn. Der Autor sagt uns noch weiteres über diese besondere Herrschaft von Jesus Christus. Und das wollen wir uns auch noch ansehen. Die besondere Herrschaft von Jesus Christus, Punkt 2 heute Morgen, ist eine bereits bestehende und umfassende, aber aktuell nur im Glauben sichtbare Herrschaft. Ich lese noch einmal Vers 8b. Dort heißt es, obwohl es heißt, dass Gott ihm alles unterworfen hat und nichts davon ausgenommen ist, sehen wir jetzt noch nicht, dass er über alles herrscht. Hier in diesem Vers sagt uns der Autor ja weiteres über diese Herrschaft, nennt uns ein weiteres Merkmal dieser Herrschaft des zweiten Adam. Er wendet sich hierzu wieder dem Zitat aus Psalm 8 zu. Ja, er konzentriert sich dabei auf die Passage, in der die endzeitliche Herrschaft des erneuerten Menschen beschrieben wird. Und da heißt es, dass Gott diesem Menschen alles unterworfen hat. Nichts ist der Herrschaft dieses Menschen ausgenommen. Und der Autor sagt, aber dies sehen wir jetzt noch nicht. Wir sehen noch nicht, dass der Mensch über alles herrscht. Was er meint, ist folgendes. Einerseits ist Christus schon als König eingesetzt. Seine Herrschaft ist Realität. Aber diese Herrschaft ist nicht sichtbar. Ja, zwischen dem, was da behauptet wird, und dem, was wir sehen, besteht eine gewisse Diskrepanz. Eine Diskrepanz zwischen geistlicher Realität und aktueller Erfahrung. Ja, eine Spannung. Diese Spannung wird auch im übrigen Neuen Testament deutlich. So betont es an manchen Stellen, die Aktualität der Herrschaft Christi. Ja, macht an manchen Stellen deutlich, diese Herrschaft besteht, diese Herrschaft ist Realität. Und an anderen Stellen betont das Neue Testament eher die Zukünftigkeit dieser Herrschaft. Da hören wir mal auf Epheser 1, Verse 21 und 22. Dort schreibt Paulus, dort, gemeint ist die himmlische Welt, thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Oder 1. Petrus 3, Vers 22, da sagt der Apostel, das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihnen unterworfen. Also hier wird die Herrschaft Christi als etwas Bestehendes beschrieben. Etwas, was schon jetzt in dieser Welt existiert. Denken wir auch an den Missionsbefehl, ja, wo Jesus eben sagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Daneben aber wird eben die Herrschaft Jesu Christi auch als etwas Zukünftiges beschrieben. Da denken wir an Psalm 110, Vers 1. Da heißt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Bis ich die zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Oder 1. Korinther 15, da sagt Paulus, denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, alles hat Gott ihm unterworfen. Also hier in diesen Stellen wird eher dieser zukünftige Charakter der Herrschaft Christi betont. Da denken wir auch an die Worte, die Christus gegenüber Pilatus spricht. Er sagt zu ihm, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Ja, und auch hier in unserem Text ist von der kommenden Welt die Rede. Die kommende. Also diese Herrschaft oder ja, diese Welt, die sich erst dann in vollem Umfang verwirklicht, wenn Christus wiederkommt. Also die Herrschaft von Jesus Christus existiert in einem Spannungsfeld. Sie besteht schon, ist aber nur in Ansätzen zu erkennen. Sie ist vollumfänglich, aber sie ist dem Auge aktuell noch nicht zugänglich. Ja, es existiert eine Spannung zwischen dem jetzt schon und dem noch nicht. Ja, letztlich ist sie aktuell nur dem Glaubenden offenbar. Nur Menschen, die ja im Glauben stehen, nur denen ist diese Herrschaft hier präsent. Warum das so ist, wissen wir nicht. Ja, wir wissen nicht, warum Christus sein Reich nicht schon lange aufgerichtet hat. Ja, er hätte ja schon lange wiederkommen können. Eine mögliche Erklärung bietet 2. Petrus, ja, sorry, weiß nicht. Im 2. Petrusbrief eine Stelle, da sagt der Apostel, er, gemeint ist Christus, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Oder Römer 11, Vers 25, da spricht Paulus davon, dass erst die Erwählten aus den Heidenvölkern zum Glauben kommen müssen, dass sie erst zum Heil finden müssen, bevor Gott sich dann ja wieder Israel zuwendet. Letztlich wissen wir nicht ganz genau, warum Gott diesen Spannungszustand aufrechterhält. Aber zwei Antworten passen hier immer. Einmal, weil es Gottes Heilsplan so vorsieht und weil es seiner Verherrlichung am meisten dient. Und der Autor, der verschweigt hier diese Spannung nicht. Im Gegenteil, er macht seine Leser darauf aufmerksam. Und er macht noch mehr, er richtet den Blick seiner Leser auf das, was von dieser Herrschaft schon jetzt sichtbar ist. Ja, was ihnen diese Herrschaft gewiss machen konnte. Er sagt in Vers 9, aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Ja, er verweist hier auf die Offenbarung Gottes, auf sein schon sichtbares Heilshandeln. Ja, das hatten sie zwar nicht persönlich gesehen, das haben wir letztes Mal gesehen, aber es war ihnen verkündet worden. Ja, das Evangelium hatte sie erreicht und es wurde ihnen von der Auferstehung Jesu berichtet und von seiner Himmelfahrt. Ja, über die Augenzeugenberichte des Neuen Testaments hatten auch sie es gesehen. Der Mensch, Jesus von Nazareth, wurde gekrönt mit Ruhm und Ehre. Gott hat ihn auferweckt und in den Himmel aufgenommen. Für die Hebräer war sicherlich auch diese zweite Aussage hier wichtig. Sie mussten sich bewusst machen, dass diese Herrschaft von Jesus Christus unsichtbar ist. Dass diese Herrschaft im Alltag regelmäßig nicht erkannt werden kann. Ja, dass die volle Verwirklichung der Herrschaft des Sohnes Gottes in der Zukunft liegt. Erst da ihr volles Ausmaß entfalten wird. Ja, das war wichtig für sie, daran zu denken. Auch damit sie keine falschen Erwartungen an diese Herrschaft stellen würden. Aber wichtig, er sagt ihnen hier nicht, von diesem Reich ist gar nicht zu sehen, sondern er weist sie auf das hin, was bereits zu sehen war, auf den Teil der Offenbarung, ja, durch den sie Gewissheit erhalten konnten. Auf den Teil der Herrlichkeit Jesu Christi, den Gott schon offenbar gemacht hatte, eben auf die Krönung mit Ruhm und Ehre, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Daran sollten sie sich halten. Auch für uns ist das alles sehr wichtig. Lasst auch uns diesen Aspekt der besonderen Herrschaft Jesu Christi ja deutlich sehen. Auch wir dürfen keine falschen Erwartungen an seine Herrschaft richten. Diese Herrschaft ist im Wesentlichen eine zukünftige. Ja, sie besteht schon, das haben wir gesehen, sie ist vollumfänglich. Aber zu sehen ist da aktuell nur wenig. Wir sind da gänzlich auf den Glauben angewiesen. Ja, das macht diese Herrschaft nicht unwirklich, nicht unreal, aber sie ist eben aktuell nicht sinnlich erfahrbar. Eine letzte Aussage zur Regentschaft Jesu wollen wir abschließend noch kurz bedenken. Die besondere Herrschaft von Jesus Christus ist, Punkt 3 heute Morgen, eine Herrschaft, der Niedrigkeit und Leiden vorgeordnet sind. Schauen wir noch einmal ganz kurz in den Vers 9 rein. Dort heißt es von Jesus Christus: Aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Hier in diesem Vers ist neben der Krönung auch von seiner Erniedrigung die Rede, von seinem Leiden und seinem Sterben. Und hier ist die Reihenfolge zu beachten. Zuerst hat Jesus Christus gelitten und danach erst wurde er gekrönt. Also seiner Herrschaft ging Leiden voraus. Ja, das ist euch allen gut bekannt, das brauche ich nicht weiter ausführen. Warum dieses Leiden nötig war, wird uns ganz am Ende des Verses gesagt. Gott hat es gewollt. Es entsprach dem Heilswillen Gottes uns gegenüber, dass sein Sohn für uns Menschen leidet, dass sein Sohn für uns Menschen stirbt. Diese Thematik wird in der nächsten Predigt eingehend betrachtet. Im weiteren Verlauf des Textes, ja, da wird sich der Autor dem ausführlich zuwenden. Uns soll hier nur die Reihenfolge von Leiden und Verherrlichung interessieren. Erst die Erniedrigung, dann die Erhöhung. So war es im Leben von Jesus Christus, im Leben dieses Repräsentanten der Menschheit. Und nicht nur in seinem Leben, sondern im Leben all derer, die ihm nachfolgen, ja, die er vertritt. Christen müssen in dieser Welt leiden. Das betont das Neue Testament an vielen Stellen. Paulus sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Oder 2. Timotheus 2, Vers 3 sagt er zu seinem Mitarbeiter: Nimm es auf dich, als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden. An ganz vielen Stellen ist von diesem Leid die Rede. Ja, denken wir einfach nur einmal an die Aufzählung von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 23, da sagt er: Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war ich in Todesgefahr. 5-mal habe ich die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Die Aufzählung geht dann noch viel weiter. Ich will mich auf diese Punkte hier beschränken. Aber was deutlich werden soll: Christen leiden. Die Abfolge, die sich bei ihrem Repräsentanten vorfindet, findet sich auch bei ihnen. Sicher nicht in derselben Ausprägung und auch nicht immer in dem gleichen Maß, wie wir es hier jetzt gehört haben, vom Apostel beispielsweise. Nicht jeder Christ leidet so wie Petrus oder Paulus. Aber Leiden gehört ganz offensichtlich zum Christsein dazu. Es ist ein Aspekt der Herrschaft Christi. Ja, in dieser Welt gilt das bekannte Wort aus Lukas 14, wer nicht sein Kreuz trägt, kann nicht mein Jünger sein. Sicher, unser Herr weiß, was ein jeder von uns tragen kann. Er ist gut zu uns. Er wird uns nicht überfordern. Aber nochmal, Leiden gehört dazu in der einen oder anderen Form. Das ist die normale Erfahrung des Christen. Der Normalfall. Für die Hebräer war diese Einsicht eine sehr, sehr wichtige. Denn sie waren ja mit Leiden konfrontiert. Diese Leiden zeichneten sich schon ab, waren schon greifbar. Und da war es wichtig, sich daran zu erinnern, kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Es galt dementsprechend, die kommenden Leiden nicht als etwas Befremdliches wahrzunehmen. Diese Leiden, die sprachen eben nicht gegen ihr Bekenntnis, nicht gegen die Herrschaft von Jesus Christus, sondern diese Leiden gehören immer zur Herrschaft von Jesus Christus in dieser Welt hinzu. Daran lasst auch uns denken, wenn wir wegen des Evangeliums leiden müssen, in der Familie, im Unternehmen, in der Schulklasse. Denken wir daran, dass diese Leiden normal sind, dass sie unser Bekenntnis zu Jesus Christus nicht in Frage stellen. Nicht in Frage stellen, dass Jesus Christus herrscht, sondern dass diese Leiden ja, zu dieser Herrschaft von Jesus Christus dazugehören. Amen. Wir singen das nächste Lied. 12.
Das ist Nummer 12. Jesus Christus herrscht als König. Wir singen die Verse 1 bis 5.